Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
2,2 Milliarden Menschen sind ohne regelmäßigen Zugang zu Trinkwasser. 800 Millionen sind ohne Grundversorgung im Wasser. Unglaubliche Zahlen, wie ich finde, die von der UNICEF kommen. Auf anderen Kontinenten hat man keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser und es sieht ganz anders aus als bei uns. Was viele nicht wissen, es ist aber nicht nur dort so, wo es wenig Wasser gibt, sondern auch dort, wo es zwar Wasser gibt, wo aber die Infrastruktur und die Leitungen marode sind oder da, wo einfach kein politisches Interesse ist, das Wasser zu verteilen. Auch da gibt es faktisch kein Wasser für die Menschen. Was hat es mit ökonomischer Knappheit auf sich? Was kann man dagegen tun? Wo besteht sie? Und kann man Verteilungskämpfe vielleicht sogar technisch ein bisschen entgegenkommen? Über diese Fragen spreche ich heute mit meinem Gast David Walter, Gründer von Vitru Water. David hat in Karlsruhe Ingenieurswesen studiert. Er hat eine technische Lösung für die Wasserverteilung gefunden, die ich sehr spannend finde. Er hat die Ziele mehr Gerechtigkeit und weniger Konflikte im Thema Wasser, große Ziele. Er ist Teil der Impact Factory von Dirk Sander, den ich jetzt vor einiger Zeit schon mal bei Glasklar hatte, den vielleicht einige Gäste kennen. Und lieber David, ich freue mich jetzt sehr, dass du heute für mich Zeit hast.
Ja, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast und danke, dass ich hier sein darf.
David, du machst sehr spannende Sachen. Stell dich doch vielleicht mal für unsere Zuhörenden einfach nochmal selbst vor mit deinen Aktivitäten und vielleicht einfach auch mit der Frage, was dich eigentlich so antreibt bei dem, was du tust.
Ja, wie du eingangs schon gesagt hast, ich habe in Karlsruhe Bauingenieurwesen studiert und hatte schon immer so eine Affinität zum Thema Wasser irgendwie. Wollte am Anfang eigentlich irgendwas mit Richtung regenerative Energien machen und so weiter und bin aber irgendwie so in diese Wasserschiene reingekommen und habe mich dann auch relativ schnell im Studium in Richtung Wasser hin spezialisiert und habe da die ganzen Vorlesungen gehört, die es da so gab und hatte dann das Glück, dass ich meine Bachelorarbeit in einem Wasserversorgungsprojekt in Indonesien machen konnte und war dann auch selber für 2 Monate vor Ort, konnte quasi da wirklich im sehr ländlichen Bereich unterwegs sein und tolle Erfahrungen machen. Und da war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, so Wasserversorgung, das ist was, was mich reizt, einerseits technisch, aber auch, was es gesellschaftlich quasi bedeutet. Ich habe da zum ersten Mal gesehen, wie es sein kann, wenn Wasser keine Selbstverständlichkeit ist. Kennen wir ja hier in Deutschland sonst gar nicht so. Und von da an habe ich dann Masterarbeit auch in Richtung, ich sag mal, Hydraulik von Wasserversorgungssystemen, wenn nicht dauerhaft der Bedarf gedeckt werden kann. Habe mich quasi immer weiter da spezialisiert und dann schlussendlich auch in einem Forschungsprojekt 5 Jahre gearbeitet, wo es um eine Wasserversorgung im Norden Vietnams ging. Und so ist bei mir sozusagen, bin ich immer weiter in dieses Thema Wasserversorgung und Entwicklungsländer oder Schwellenländer gekommen. Und genau das ist das, was mich eigentlich interessiert und was ich heute mache.
Okay. Regenerative Energien, auch ein sehr spannender Bereich, auch einer, den wir durchaus machen.
Ja.
Ist aber jetzt nicht mehr so dein Fokus?
Weniger. Also ich meine, regenerative Energien schon in dem Kontext, jetzt zum Beispiel Solaranlagen zur Wasserförderung, ist natürlich auch ein Thema, wo meine Lösung, die ich später ein bisschen vorstelle, auch ganz gut passen würde. Mhm. Weil ich sag mal, die Energiebereitstellung für die Wasserverteilung oder Wasserversorgung ist natürlich dann in ländlichen Gegenden, wo man auch fernab oft vom Stromnetz ist, natürlich auch ein großes Thema. Von daher ist es nicht ganz weg, aber ich bin schon so thematisch eher im Bereich Rohrhydraulik und Wasserversorgung.
Ach so, also die PV-Anlage als Stromversorgung, die dann wiederum die Pumpe antreibt? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Genau, genau. Und dann quasi ohne Zwischenspeicher direkt gekoppelt. Das heißt, wenn wir Sonne haben, dann haben wir auch Wasser. Und wenn es halt Nacht ist und wir keine Sonne haben, haben wir kein Wasser. Das heißt, dann haben wir auch wieder dieses klassische Problem. Manchmal ist Wasser da, manchmal ist kein Wasser da. Und wie gehen jetzt die Leitungsnetze damit quasi um? Ich kann natürlich mega viele PV hier Anlagen oder mega viele Module hinstellen und kann dann sozusagen über den Tag hinweg genug Wasser fördern, damit es auch über die Nacht hinweg langt. Aber das ist dann natürlich eine Designfrage. Wenn ich jetzt halt 10 Tage lang schlechtes Wetter habe, wie groß muss dann so eine Anlage sein? Mhm. Und damit das Ganze auch wirtschaftlich funktioniert, wird es bei solchen Systemen, wenn man kein zweites Stromnetz noch mit dabei hat, einfach das Problem geben, dass ab und zu nicht genug Wasser für alle da ist. Und das ist natürlich das gleiche Problem, wie wenn es eine Quelle nicht genug Wasser hat oder wenn Regentrockenzeit ist. Also das ist quasi, trifft sich da eigentlich wieder ganz gut. Und dafür ist ja meine Lösung auch ein Stück weit gedacht.
Du sprichst damit, machst einen Riesenfass auf damit, das wir eigentlich heute gar nicht geöffnet hatten wollen, nämlich die ganze Energieversorgung und Energiewende-Thematik. Die ja in Zukunft auf erneuerbaren Energien fußen soll. Mhm. Und wo ja auch böse Zungen sagen, dass es Tage geben mag, wo es keine Sonne gibt, insbesondere in Deutschland. Und wenn dann auch noch kein Wind weht, dann haben wir vielleicht ein echtes Problem. Aber das wollen wir jetzt gar nicht groß vertiefen. Wobei, deine Lösung würde dann ja nur funktionieren in Ländern, wo es keine Sonne gibt. Aber ich habe so den Eindruck, die Länder, die du zuletzt genannt hast, bist ja eh so ein bisschen auf sonnenreiche Länder spezialisiert. Ja. Ne?
Genau.
Was machst du so, bevor wir zu deiner Lösung kommen, wenn du dich nicht mit Wasser befasst? Sport oder Freizeit, Musik?
Also Musik höre ich sehr gern, würde mich aber selber doch eher als unmusikalisch bezeichnen, also dann definitiv Sport. Also wie du vielleicht hier im Hintergrund siehst, ich gehe ganz gern surfen, auch wieder der Kontakt zum Wasser, skaten, wenn gerade kein Meer um die Ecke ist. Also Sport ist doch was ich ganz gerne mache, ja.
Okay. Hat sich die Frage schon fast erübrigt. Also Wasser, ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich spannend für dich an Wasser? Aber mit Surfen kann man das natürlich auch wunderbar verbinden, ne, die Leidenschaft.
Absolut, ja, ja. Ja, und es war natürlich auch so ein bisschen, ich bin groß geworden mit meinen Eltern, war viel am Meer im Urlaub, mit dem Campervan, immer viele Wochen unterwegs am Wasser und so bin ich irgendwie im Wasser groß geworden und habe das lieben gelernt und von daher habe ich quasi schon von klein auf da eine große Liebe zum Wasser. Und natürlich jetzt so, wenn man mal so ein bisschen, jetzt gerade auch Ingenieur, so ein bisschen näher da reinguckt, ist natürlich auch so, dass das Wasser ja auch für uns Menschen einfach absolut essentiell ist. Einerseits natürlich zum Essen, Trinken, Kochen und so weiter. Aber wenn man auch mal schaut, die meisten Städte sind am Wasser gebaut. Also das Wasser ist quasi in unserer ganzen Gesellschaft ein sehr, sehr wichtiger und prägender Faktor. Und wenn es dann mal weg ist und gar nicht da ist, dann würden wir, glaube ich, alle bei uns in Deutschland alt aussehen, weil wir gar nicht wissen, was wir dann machen sollen. In anderen Ländern sind die Leute darauf besser vorbereitet, weil es halt auch eben öfters so ist. Aber ja, deswegen ist Wasser irgendwie, finde ich, was sehr Faszinierendes für mich.
Jetzt habe ich verstanden, deine erste Reise war im Rahmen der Masterarbeit, Bachelorarbeit.
Genau, Bachelorarbeit, ja.
In Indonesien. Gab es da irgendwie ein Ereignis, womit du noch verbindest, nachdem du wusstest, ich muss mich um Wasserversorgung kümmern? Du hast das so gesagt, da ist mir das klar geworden. Aber es ist ja eigentlich auch jetzt gar kein Land, was auf den ersten Blick jetzt für Dürre und Trockenheit bekannt ist. Sondern hast du da konkret irgendwas erlebt, nachdem du gemerkt hast, das ist wichtig, womit ich mich befassen sollte?
Ja, also definitiv. Vielleicht da noch ganz kurz zur Erklärung. Ich hatte quasi, also es gab dort schon Leitungssysteme, die in so einem sehr ländlichen Gebiet quasi eigentlich für die Versorgung sorgen sollten. Aber es gab quasi nicht genug Wasser. Die Leitungssysteme waren sehr marode und man wusste auch gar nicht genau, wo liegen Leitungen und welche Dörfer sind angeschlossen und wo sind Leitungen gekappt und so weiter. Das heißt, meine Aufgabe war es im Endeffekt, mich auf einen Roller zu setzen und diesen Rohrleitungen zu folgen, irgendwo in die Dörfer rein und die mal erstmals zu dokumentieren und aufzuzeichnen und quasi so ein kleines hydraulisches Modell davon zu basteln dann am PC. Aber das hieß für mich, ich habe mich halt morgens auf den Roller gesetzt und bin einfach eine Leitung gefolgt. Teilweise musste ich den dann abstellen und dann einfach über die Felder laufen. Und dadurch bin ich natürlich in Ecken gekommen, wo davor noch nie Touristen waren. Also das Projekt war auf Java, jetzt keine große Touristeninsel. Okay. Und dann auch noch so abgelegen. Das heißt, ich kam da wirklich, ich stand dann plötzlich bei den ja, bei den ländlichen Einwohnern in den Hintergärten und habe da mit meinem GPS-Gerät Leitungen getrackt. Das heißt, da habe ich viele verdutzte, aber immer sehr freundliche Blicke auch von denen bekommen, wurde auf sehr viele Tassen Tee eingeladen. Also das waren jetzt einfach mal so von der kulturellen Seite sehr prägende Ereignisse für mich. Mhm. Aber ich glaube, so das Ereignis im Bezug auf Wasser, was mich, glaube ich, auch am meisten geprägt hat, ich bin dann mal so einen kleinen Weg entlang gelaufen und bin da Leitung quasi hinterhergegangen und dann kam ein wirklich super alter Mann, ich kann gar nicht einschätzen, wie alt er war, der hatte so ein vernarbtes, von der Sonne gegerbtes Gesicht und er war taub und stumm, das heißt, ich konnte mit den Menschen nicht so gut kommunizieren, ich konnte zwar so ein paar Sätze, um zu erzählen, was ich so mache, aber der konnte mich nicht verstehen und er konnte mir auch nichts sagen, also konnte ich mit ihm nur mit Händen und Füßen sprechen und es war quasi eigentlich so, also er konnte mit mir genauso kommunizieren wie mit allen anderen Indonesiern auch, deswegen war es ganz cool, mit dem zu sprechen. Und als ich ihm dann so ein bisschen meine Karten gezeigt habe, wo ich da alles eintrage und so weiter, habe ich wirklich gesehen, wie der so Tränen in den Augen bekommen hat und wie erfreut der war, dass hier jemand kommt und der hier an dieser Situation was verbessern will. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das muss ich weitermachen, so, das ist was Gutes.
Ich habe mit Indonesien bisher nur den privaten Urlaub in Verbindung gebracht, das war auf Bali. Mhm. Und da gab es diese klassischen, also ich habe jetzt vor meinem geistigen Auge diese Reistreppen vor mir, die ja auf die Art und Weise bewässert werden, dass im Grunde schlicht von oben nach unten, meine ich, die Bassins laufen und das Wasser von einer Etage in die andere runterläuft. Das sind so Bilder, das erschien mir dann doch nicht gerade von Trockenheit geprägte Region, sondern eher das Gegenteil so ein bisschen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Menschen mit fließendem Wasser gesegnet sind.
Genau. Also das ist ein guter Punkt. In Java oder auf Java sieht's ähnlich aus in der Regenzeit, beziehungsweise in den Zeiten nach der Regenzeit. Aber es ist nun mal so, Beispiel Indonesien, da regnet es zum Beispiel viermal so viel wie bei uns in Deutschland. Und Deutschland ist ja schon ein wasserreiches Land eigentlich. Das heißt, die haben dort wirklich während der Regenzeit Wasser im Übermaß und entsprechend sind auch die Reisterrassen alle voller Wasser. Und ich glaube, gerade über so ein Kaskadensystem wird es natürlich auch gut gehaushaltet mit dem Wasser. Aber es kommt dann eben auch die Trockenzeit und in der ist es dann mitunter auch mal 2-3 Monate, wo es gar nicht regnet. Und dann kommt es natürlich auch ein Stück weit noch auf die Geologie an. Wenn man jetzt quasi in einem Bereich ist, wo der Boden Wasser speichern kann, dann ist es nicht so tragisch. Aber es gibt dort auch viele Gebiete, das heißt dann Karstgebiete, das sind sehr poröse Untergründe, wie auch bei uns in der Schwäbischen Alb zum Beispiel, wo es ja auch ein Wassermangelgebiet hat. Und dort kann der Boden einfach kein Wasser speichern, weil das sofort wie in so einem porösen Schwammsystem abfließt. Und dort ist es dann auch dieses Grüne, was man so kennt, wenn man Indonesien im Kopf hat, ist dann plötzlich rot. Rote Erde. Also da sieht die Landschaft dann auch wirklich komplett anders aus. Und genau in den Zeiten sind dann auch diese Probleme ganz prägnant.
Ich hatte dazu mal den Samuel Höller bei uns bei Glasklar. Das ist der Gründer von einer Organisation, die heißt TipTap. Und der hat zu mir das Folgende, also die kümmern sich um Leitungswasser und sind der Auffassung, dass man Leitungswasser viel mehr pushen sollte, weil nicht bekannt ist, wie gut die Qualität ist. Das ist eher so deren Fokus. Aber wir haben auch über die Thematik Zugang zu Wasser gesprochen und er hat das Folgende zu mir gesagt.
In Deutschland haben wir das Glück, dass alle Leute oder fast alle zumindest Zugang zu Wasser haben zu Hause, aber in der Öffentlichkeit oder auch in Schulen, in Parks, auf Sportplätzen, auf Raststätten an der Autobahn, auf Bahnhöfen, da fehlt dieser Zugang und dafür setzen wir uns ein, dass es viel einfacher ist, Leitungswasser zu trinken.
Das scheint ja auch, also im Endeffekt ist es auch dein Fokus, wobei du noch viel früher ansetzt. Du hast gemerkt, hast dich darum gekümmert, dass eben in vielen Regionen der Erde es gar nicht zu der Möglichkeit kommt, dass die Dörfer gar nicht versorgt werden in der Art und Weise, dass man sich Gedanken über den Hahn am Ende machen müsste, oder?
Genau, also man könnte sogar umdrehen und sagen, es ist eigentlich genau umgekehrt. In solchen Ländern ist der Wasserzugang eher außerhalb, nämlich in Form von Quellen, Flüssen, Bächen. Und innerhalb gibt es gar keinen Wasserzugang. Also so könnte man es eigentlich auch formulieren. Nur, dass natürlich dieser Zugang außerhalb dann mitunter auch mal sehr weit weg sein kann, eine sehr schlechte Wasserqualität haben kann und nicht wie bei uns eine gesicherte Qualität und eine gesicherte Verfügbarkeit. Aber im Endeffekt ist es ja genau das, dass noch nicht mal das Wasser irgendwie bis zum Haus kommt und die Menschen eben weite Strecken gehen müssen, um an ihr Wasser zu kommen.
Okay, du bist, lass uns mal gucken, was du machst. Du hast jetzt ein Unternehmen gegründet oder nennt euch Vitru Water. Was macht ihr? Oder erstmal vielleicht, wo kommst du her? Du kennst dich mit Infrastruktur aus, richtig?
Ja, also ich sag mal, wo komme ich her? Im Endeffekt war quasi das Problem, was ich jetzt versuche zu lösen, war im Endeffekt auch in dem Forschungsprojekt, in dem ich gearbeitet habe, die Aufgabe. Und da ging es auch darum, dass wir im Norden Vietnams waren vom BMBF gefördertes Forschungsprojekt. Und da ging es darum, eben
Forschungsministerium.
vom Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert, quasi so ein klassisches Projekt, wo quasi Hälfte waren deutsche Unis und Firmen, andere Hälfte waren dann vietnamesische Unis und Firmen, die da in der Kooperation zusammengearbeitet haben. Und da ging es einerseits mal darum, auch in so einer ganz bergigen, abschüssigen Region erstmal Wasser irgendwie durch ein Wasserfördersystem bereitzustellen. Das war so der erste Part. Und der zweite Part dann dieses Wasser irgendwie gerecht und kontrolliert zu verteilen, eben genau wegen dieser Problematik. Und das Ganze habe ich dann 5 Jahre begleitet, als Forschungsprojekt quasi. Und da muss ich sagen, ich habe mir dann quasi ein Konzept überlegt. Ich würde mal sagen, so diese Phase der Konzeption war etwa vielleicht ein Jahr. Und dann war ich 4 Jahre lang damit beschäftigt, dieses Konzept umzusetzen. Weil einfach, es war dann doch noch sehr wissenschaftlich gedacht und auch, ich sag mal, die Bauwerke, die da gebaut wurden, da hatten wir dann quasi Bauherren vor Ort, wir hatten planende Ingenieure vor Ort, wir hatten Baufirmen vor Ort. Und ich musste quasi, also damit es alles so gebaut wird, wie es sein soll, waren sehr viele auch vor Ort Akteure aktiv und ich musste quasi in allen Steps mit dabei sein, um zu schauen, dass es auch genauso umgesetzt wird, wie es geplant ist.
Wo war das, wenn ich fragen darf? War das im Norden? Also eine Freundin von mir wohnt nämlich mittlerweile sehr, sehr glücklich im Süden eher in Saigon oder jetzt heißt es ja Ho
In
Chi
Ho
Minh
Chi
City
Minh
seit
City, genau.
ein paar
Genau,
Jahren.
nee, es ist wirklich der nördlichste Punkt Vietnams, exakt
Okay.
an der vietnamesischen Grenze.
Chinesische Grenze.
Genau, chinesische Grenze da oben, genau. Also ich hatte auch oft das Telefonnetzwechsel zu chinesischem Netz und vietnamesischem Netz. Da war dann immer eine Stunde Zeitunterschied plötzlich, je nachdem, wann man dann aufs Handy geschaut hat. Also genau ganz im Grenzgebiet da oben und dementsprechend auch sehr abgelegen. Genau, und dieses Projekt haben wir quasi umgesetzt an der Uni und es war auch wirklich ein Erfolg. Das hat wunderbar funktioniert und auch die Grundidee hat einfach geklappt. Und dann war für mich aber so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das hat jetzt geklappt, aber das hat auch geklappt, weil wir natürlich vom BMBF entsprechende Gelder hatten, weil Ingenieure vor Ort waren, sich die Zeit genommen haben, das zu begleiten. Aber es gab quasi, also technisch wunderbar, aber von der Umsetzung her sehr, sehr aufwendig. Und ich glaube nicht, dass quasi jetzt fernab von irgendeinem Forschungsprojekt und externen Geldern sowas nochmal umgesetzt werden würde. Und deswegen hatte ich dann das Bauchgefühl zu sagen, ey, es wäre irgendwie schade, wenn es jetzt dabei bleibt. Ich meine, da gibt es jetzt zwar dicke Abschlussberichte und ein paar Paper, wo das alles beschrieben ist, aber in der Regel wird sowas ja jetzt nicht gelesen von den Menschen vor Ort. Von daher hatte ich dann so irgendwie das Bauchgefühl, ey, das wäre jetzt irgendwie schon schade, wenn es jetzt dabei bleibt. Und dann habe ich mich mal auf die Reise begeben und geschaut, ob man das Ganze nicht noch ein bisschen anwendungsfreundlicher gestalten kann, ein bisschen einfacher nochmal machen kann. Vielleicht, dass es wissenschaftlich nicht ganz so sauber ist, aber irgendwie dann dafür einfacher in der Anwendung ist und einfacher in der Implementierung. Und genau das ist so der Punkt, wie ich dazu gekommen bin.
Ist aber ein schönes Land, ne? Da müssen wir noch mal einen Satz zwei bleiben. Ich bin da hatte ich auch mal das Glück, Urlaub zu machen und da eine Freundin von mir zu besuchen. Da hatte ich auch mal eine kleine Anekdote. Wir haben da im Süden dann ein paar Tage verbracht. Da gibt es ganz tolle Inseln vor der Küste. Und da waren wir in so einem Grenzort und dann ging um 9 Uhr abends das Licht aus, einfach im Hotel komplett. Und war natürlich bullenheiß noch. Und dann bin ich runter und habe den gefragt, was ist los? Und hat er gesagt, keine Ahnung, aber passiert ab und zu mal. Wir schalten hier dann einfach den Strom aus. Und dann habe ich gedacht, das geht aber nicht. Das ist nicht auszuhalten bei uns oben ohne Klimaanlage. Und dann meinte er, pff, ist Pech. Also das läuft, das ist eben so. Das kommt drauf an, ob die Chinesen uns das wieder anstellen oder nicht. Dann meinte ich, was hat das China zu tun? Wir sind irgendwie 3000 Kilometer von der Grenze weg. Dann meinte er so auf gebrochenem Englisch, naja, das ist so, die Chinesen, wenn die zu wenig Strom haben, dann greifen die auf die Kraftwerke in Nordvietnam zu. Und dann greift Nordvietnam auf die Versorgung in Südvietnam zu, weil im Nordvietnam die Hauptstadt ist. Und dann wird bei uns hier unten im Süden die Lichter ausgemacht. Also die haben ganz andere Themen noch, was Infrastruktur betrifft und was Grundversorgung betrifft.
Ja, ja, absolut.
Das war schon echt spannend.
Absolut, ja. Ja, und Vietnam kann ich auch nur sagen, jetzt für jeden, der noch nicht dort war und mal Lust hätte, also kann ich nur empfehlen. Ich war jetzt, glaube ich, 12, 13 Mal fürs Projekt dort. Leider hatte ich keine Zeit, mir irgendwas Touristisches anzuschauen. Ich war immer nur im Projektgebiet, aber ich kann auch sagen, das Essen ist wahnsinnig gut, die Menschen sind wahnsinnig freundlich. Reisen im Land mit Bussen und Bahnen ist sehr einfach, sehr günstig, sehr sicheres Land. Also kann es jedem nur ins Herz legen, da mal einen Besuch hin einzuplanen.
Aber dann hast du gemerkt, das ist, also da muss ich auf jeden Fall rein, da muss ich deutlich mehr machen, was jetzt erstmal den Leitungsbau oder die Verteilung von Wasser betrifft.
Genau, genau. Also quasi da ist so ein bisschen. Ja, dann können wir jetzt vielleicht schon, dann müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen ins Technische reingehen. Also was glaube ich so ein bisschen das Grundproblem ist, was auch in vielen so Projekten einfach immer ignoriert wird, ist sozusagen eigentlich ganz am Anfang die Konzeption. Also wie konzeptiere ich mein System? Und was ja bei uns sozusagen so das Grundlegende oder das Allergrundlegendste in der Konzeption ist ja eigentlich, das Leitungssystem ist immer mit Wasser voll. Das heißt, je nachdem, also oder egal in welcher Stadt ich wohne, die meisten Menschen wissen nicht, wo bei ihnen im Leitungssystem eigentlich die Einspeisung ist. Also wo ist der Hochbehälter oder wo sind die Pumpen, weil es einfach keine Rolle spielt, denn wenn das System immer voll ist, kann ich, egal wo ich bin, immer Wasser beziehen. Und darauf aufbauend ist ja quasi die ganze Bemessung der Systeme, der Betrieb, die Wartung. Also wir gehen immer davon aus, die Systeme sind dauerhaft gefüllt und darauf baut sich alles andere weitere auf. Und damit ein System aber dauerhaft gefüllt sein kann, braucht es natürlich erstmals genug Wasser, was da auch oben reingeschüttet wird ins System, damit es nicht leer läuft. Aber es muss natürlich auch gewartet werden, es muss entsprechend betrieben werden. Also da gibt es einen ganzen Rattenschwanz an Aufgaben, die da erfüllt werden müssen. Und unsere Wasserversorger haben nicht umsonst tausende Mitarbeiter, die sich täglich darum kümmern, dass genau das auch ordentlich funktioniert. Mhm. Und in Entwicklungsländern oder Schwellenländern ist dann oft das Problem, dass genau diese grundlegende Konzeption, nämlich dass das System dauerhaft gefüllt ist, die kann nicht aufrechterhalten werden. Und es kann jetzt zum Beispiel sein, aufgrund des Naturraums, zum Beispiel jetzt wie in Indonesien oder Vietnam, wir haben Regen- und Trockenzeiten. Das heißt, es gibt einfach mal Phasen, wo es wochenlang nicht regnet und wo dann vielleicht einfach die Wasserressourcen zu knapp werden, als dass man das System dauerhaft füllen und somit den Bedarf decken kann. Kann aber auch sein oder ist oft auch so, dass zum Beispiel Pumpen überhaupt nicht gewartet werden. Und dann wird gewartet, bis eine Pumpe kaputt ist, dann fällt sie aus und dann ist plötzlich gar kein Wasser mehr da. Oder dass Leitungssysteme oder Armaturen nicht gewartet werden und dann irgendwann kaputt gehen. Und das heißt, irgendwann über kurz oder lang wird so ein System mal leerlaufen. Und dann passiert was ganz Blödes, dann macht man den Wasserhahn auf und es kommt kein Wasser raus. Und dann sagen die Leute natürlich auch, okay, Moment, das ist ein Problem, da muss ich jetzt irgendwie gegen vorkämpfen. Und dann tun sich die meisten Leute einen privaten Wasserspeicher bauen, den stellen sie sich entweder aufs Dach oder irgendwo unten in den Keller als Zisterne und sagen dann, okay, wenn wir ab und zu kein Wasser haben, dann mache ich jetzt erstmal meinen Tank hier voll, damit ich jetzt mal für die Zeit, wo es nicht genug Wasser hat, schon mal einen privaten Vorrat habe. Und das verschlimmert dann aber die Thematik, weil plötzlich, wir bemessen das System ja auch auf den Bedarf und wenn ich jetzt plötzlich statt 100 Liter am Tag plötzlich meinen 1000 Liter Tank voll mache, dann kippt das Netz komplett und dann wird quasi diese Problematik noch weiter verschärft. Und das ist dann so eine Art Teufelskreis, der sich dann gibt. Das heißt, das System wird anders betrieben, durch Lufteintrag wird natürlich auch geht die Infrastruktur kaputt. Also ich habe plötzlich Korrosionsprozesse, die ich eigentlich davor nicht hatte. Es wird Dreck und Schmutz eingetragen, wenn das System leer ist. Und so wird das System quasi immer schlechter im Zustand. Dadurch nehmen die Wasserverluste zu. Und irgendwann ist man dann an einem Punkt, wo dann auch der Wasserbetreiber sagt, hey, wenn ich jetzt dauerhaft dieses System unter Druck halte, sind die Wasserverluste so groß, dass es unwirtschaftlich ist. Mhm. Und dann werden diese Systeme sogar bewusst intermittierend betrieben, heißt es, also dass sie quasi nicht dauerhaft mit Wasser voll sind. Und das hat dann eben zur Problematik, dass es dann plötzlich sehr, sehr wichtig ist, wo im System wird denn Wasser eingespeist. Weil wenn ich ganz nah an der Quelle sitze, dann habe ich gar kein Problem, weil dann habe ich sehr häufig sehr viel Wasser. Wenn ich aber relativ weit am Ende vom System sitze, ganz weit weg von der Quelle, dann habe ich fast nie Wasser. Und dann ist plötzlich die Gerechtigkeit Und die Verteilung des Wassers ist ein großes Stichwort. Und das ist natürlich was, was in der Konzeption überhaupt nicht bedacht wird, dass Systeme auch leer laufen können. Und trotzdem sind die meisten Lösungen, gehen immer davon aus, Systeme sind immer voll und werden so betrieben wie bei uns. Und dann überlegt man, wie kann man das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher machen in der Planung und im Betrieb. Aber so diese grundsätzliche Konzeption mal anders zu denken, das wird, glaube ich, sonst nicht gemacht.
Also die Systeme werden so darauf ausgerichtet, dass im Grunde es egal ist, an welcher Stelle der Leitung man hängt. Faktisch ist das aber in Teilen der Welt nicht so, verstehe ich dich richtig. Ist das häufig der Fall?
Ja, sehr, sehr häufig. Also das ist so der Fachbegriff ist die intermittierende Wasserversorgung. Und es ist zum Beispiel, es gibt Zahlen, dass in Indien fast alle Netze intermittierend betrieben werden. Dass in, ich glaube, in Vietnam sind 60% aller Netze, die intermittierend betrieben werden. Also es ist wirklich, ich sag mal, gang und gäbe in vielen Ländern des globalen Südens. Und natürlich jetzt in Städten wie Hanoi oder Ho Chi Minh City sind nochmal ganz andere Gegebenheiten. Da ist es dann schon eher mit uns zu vergleichen. Also die Netze funktionieren dann schon ganz gut, aber da sind halt auch entsprechende Investitionen dann zur Verfügung.
Gut, aber es sind ja auch die Millionenstädte, ne? Also
genau.
Man hat sich ja, da macht man sich manchmal keine Vorstellungen von, da leben ja in Saigon leben ja 20 Millionen Einwohner.
Ja, das ist Wahnsinn, ja.
Was nicht heißt, dass da jetzt eine Grundversorgung ist. In manchen Stellen auf der Welt ist das auch nicht der Fall, aber es ist schon eine Weltstadt.
Genau. Also ich sage mal, auch gerade auch in Entwicklungsländern ist oftmals in den Hauptstädten ist es ähnlicher wie bei uns und dann im ländlichen Gebiet ist es dann halt komplett anders.
Ja, auf jeden Fall. Also dann, aber das heißt ja im Grunde, diese Problematik ist eine, die weltweit stattfindet. Also das geht um Regionen, in denen durchaus Wasser vorhanden ist. So habe ich dich verstanden.
Genau, ja.
Wenn man sagt, Wasserschwierigkeiten verbindet man normalerweise ja mit Trockenheit, also mit klassischer Dürre, die eben dafür sorgt, es gibt zu wenig Quellen. Sahara und andere Regionen, Nordafrika. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Das ist nur die Hälfte der Knappheit, die es gibt. Den anderen Teil hast du dir im Grunde, sag ich mal, mit dem System ein Stück weit vorgenommen. Das sind die Regionen, wo du versuchst zu helfen.
Genau. Also das ist vielleicht, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, es ist ja diese physische und die ökonomische Wasserknappheit, die du auch eingangs angesprochen hast. Mhm. Und bei der physischen Wasserknappheit ist ja das Problem, dass es einfach nicht genug Wasser gibt. Also wie gerade von dir gesagt, Nordafrika zum Beispiel, Sahara und so weiter, da haben wir einfach kein Wasser. Und wo kein Wasser ist, können wir es auch nicht verteilen. Das heißt, da ist die Grundproblematik erstmal an Wasser zu kommen. Und das ist ja aber auch das, also da werden dann ja oft Brunnen gebohrt, da sind ja auch viele NGOs und die WHO und so weiter oder die Welthungerhilfe ist da stark tätig in dem Bereich und da gibt es einfach so das klassische Ding, wir bauen Brunnen, um quasi an Wasser zu kommen und damit werden die Menschen dann versorgt. So, und das ist auch sehr prägnant, denke ich mal, bei allen Menschen in Deutschland. Man kennt dann halt, okay.
Glaube ich auch, das ist das, was man so im Kopf hat.
Genau, genau. Und ich habe heute Morgen noch mal kurz die Zahlen gecheckt. Von dieser physischen Wasserknappheit sind momentan 1,2 Milliarden Menschen betroffen. Mhm. Und von der ökonomischen Wasserknappheit sind 1,6 Milliarden Menschen betroffen. Also sogar ein Stückchen mehr sogar. Mhm. Und das ist eben das, was viele Menschen gar nicht im Kopf haben oder gar nicht wissen, dass zum Beispiel in Ländern wie Vietnam oder Indonesien, wo es ja viermal so viel regnet wie bei uns, trotz der Wasserverfügbarkeit die Menschen trotzdem keine Wasserversorgung haben. Und da ist eben das Problem, dass es keine Infrastruktur gibt oder die Infrastruktur, die es gibt, die wurde, ich sag mal, mit einer falschen Konzeption geplant und ist mittlerweile kaputt oder funktioniert nicht richtig. Das heißt, die Menschen haben eigentlich Wasser, aber die Infrastruktur, die genügt nicht oder die ist zu schlecht, um das Wasser auch zu den Menschen zu transportieren. Und das ist eigentlich das, was mich auch so motiviert, dass ich sage, es ist ja Wasser da. Und oftmals ist das Wasser auch geodätisch zum Beispiel höher. Das heißt, man bräuchte jetzt gar nicht groß Pumpen und Technologie, um das Wasser zu fördern. Das heißt, es fehlt wirklich nur an einfachen Infrastrukturen, die so gedacht und so designt sind, dass sie auch in den Gegebenheiten gut funktionieren. Und die Lösungen dafür, also Rohrleitungsbau, Behälterbau, ich meine, das gibt's schon alles ewig. Die Lösungen, die sind quasi da. Und man muss es jetzt nur irgendwie ein bisschen neu denken und Wissen an die realen Gegebenheiten anpassen.
Wobei, da
und dann
muss
würde es funktionieren.
Genau, da wollte ich mal einhaken. Also das klingt jetzt so ein bisschen an, als nach dem Motto, ja, also Leitungen legen ist ja kein Thema. Das ist aber genau das, was wir in Deutschland im Moment ja auch haben. Also ist ganz interessant, so diese ökonomische Knappheit, die hat ja auch sogar eine Dimension, die jetzt irgendwann eine deutsche werden wird. Also Regionen, die jetzt eventuell von der Grundwasserversorgung her nicht mehr ganz nachhaltig aufgestellt sind durch die Trockenheit, könnten versorgt werden über Leitungsbau aus sehr, sehr wasserreichen Regionen, die es in Deutschland nach wie vor gibt, auch im Ruhrgebiet beispielsweise. Mhm. Dafür müsste aber, das ist dann vielleicht der Unterschied, schon die ein oder andere Leitung gebaut werden in den nächsten Jahren. Das ist übrigens eine Diskussion, die wir eben gerade in Deutschland führen, so nach und nach. Dass wir merken, Mensch, manche Regionen, nicht jetzt unbedingt nur die Schwäbische Alb, sondern auch hier in Nordrhein-Westfalen und Umgebung, bräuchten vielleicht eine etwas bessere Vernetzung mit anderen Regionen. Mhm. Da müsste man aber Leitungen legen ein Stück weit. Und das ist schon, also sicherlich für dich als Technikexperten kein Problem zu verstehen und zu machen, wie es funktioniert. Aber es sind natürlich riesige Investitionen, die über Jahre brauchen und so. Deine Lösung setzt aber da an, wo im Grunde eigentlich schon Leitungen liegen. Also da, wo eine Infrastruktur schon da ist, die einfach in der Form nicht funktioniert, wie sie da ist, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, genau. Also um es vielleicht nochmal kurz zu erklären, was ich ja machen will, ist, ich muss vielleicht mal kurz erklären, was eigentlich das Produkt ist, was ich entwickle. Das ist sozusagen der Wasserverteiler, habe ich ihn genannt. Das ist ein kleiner Tank. Und wenn Wasser in diesen Tank hineinfließt, kann man innerhalb des Tankes quasi durch einen ganz einfachen Mechanismus einstellen, wie viel Prozent dieses Zuflusses in den Tank soll in welche abgehende Leitung abfließen. Also aus dem Tank kommen unten 2, 3, 4, 5 Leitungen raus. Und man kann quasi einstellen, welcher prozentuale Anteil des Zuflusses soll in welche Leitung fließen. Das heißt, als einfachstes Beispiel, wenn ich mal 2 Abflüsse habe unten am Tank, dann kann ich sagen, wenn ich jetzt eine Quelle habe, von der Quelle fließt eine Leitung und irgendwann teilt sich diese Leitung und teilt sich auf 2 Dörfer aus. Dann würde normalerweise, wenn da einfach nur ein ganz normales Leitungsabzweig eingebaut ist, würde, wenn die Leitung nicht dauerhaft gefüllt ist, das meiste Wasser einfach den ersten Abzweig entlang fließen und zum ersten Dorf fließen. Die haben dann relativ viel Wasser und das zweite Dorf hat dann unter Umständen kein Wasser oder nur sehr wenig Wasser. Und wenn man an diesem Abzweig jetzt den Wasserverteilertank installiert, kann ich einstellen, zum Beispiel 50% des Wassers soll zu Dorf A fließen und 50% soll zu Dorf B fließen. Oder wenn es ein größeres System ist, kann ich sagen, 10% des Wassers soll zum ersten Dorf fließen und 90% soll in der Hauptleitung bleiben. Und beim zweiten Tank soll dann auch wieder 10% zum Dorf und 80% in der Leitung bleiben. Und dadurch kann man sozusagen innerhalb des Systems einstellen, welcher Anteil soll wohin fließen. Und das über einen sehr einfachen Mechanismus, also man kann oben in diesen Tank hineingucken und man sieht dann innen drin solche Wehrüberfälle, die man in der Breite quasi variieren kann. Und man sieht dann sofort, okay, ich kann sehen, dieser Anteil des Wassers fließt in diese Kammer und dann ins Leitungssystem, das angeschlossen ist. Und ein viel größerer Anteil fließt in die zweite Kammer und bleibt im Leitungssystem. Das heißt, es ist quasi auch für die Menschen vor Ort sehr einfach zu verstehen und zu akzeptieren, was da drin passiert quasi.
Was kostet das Ganze für die Menschen vor Ort?
Also das Produkt ist so designt, dass es sehr günstig sein kann. Also es besteht quasi nur aus Normteilen. Das ist quasi ein kleiner Edelstahltank, der besteht aber nur aus Normteilen, die man einfach zustellen oder zubestellen kann und zusammenschweißen muss. Das heißt, man kann das Ganze schon bei uns in Deutschland recht günstig fertigen, aber wenn man es vor Ort fertigt, wo gerade Südostasien, wo die meisten Stahlbauteile auch herkommen ursprünglich, kann man das Ganze sehr günstig herstellen. Das heißt, im Vergleich zum Gesamtnetz, also im Vergleich zum Rohrleitungsbau und zu den Leitungssystemen, die es schon gibt, ist es wirklich erschwindend gering, was dieser Tank kosten wird. Ne?
Und man setzt das dann ein, habe ich verstanden, und dann muss man es also mehr oder weniger aufwendig betreiben oder muss man im Grunde dann nur immer mal wieder nachgucken und warten? Also, dass jemand vor Ort sich das anschaut, funktioniert es noch? Oder?
Also, die Grundidee ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein System habe, an dem 3 Dörfer, also eine Quelle und 3 Dörfer, die über ein Leitungssystem mit Wasser versorgt werden, dann ist es halt sehr oft so, dass zum Beispiel dieses System wurde von der Regierung gebaut, hat dann auch während der Regenzeit gut funktioniert, dann kam die erste Trockenzeit, Wasser wurde knapp und man hat zum Beispiel das erste Dorf weiterhin viel Wasser bekommen und die 2 weiteren Dörfer haben wenig Wasser bekommen. Und dann passiert was, dann werden die Dörfer unzufrieden oder die Menschen in den Dörfern unzufrieden, dann wird oft leider an den Leitungen manipuliert in der Hoffnung, dass man so mehr Wasser bekommt und so werden quasi diese Systeme sukzessive durch Manipulation zerstört, aber auch durch diesen dauerhaften Lufteintrag tut den Leitungen auch nicht gut. Mhm. Und dann ist es so nach 2, 3 Zyklen Regen-Trockenzeit sind die Systeme meistens so marode, dass sie gar nicht mehr funktionieren. Und da will ich eigentlich angreifen, dass ich sage, okay, wir haben jetzt schon diese Leitungsstruktur, die liegt schon im Boden. Die ist zwar nicht in einem guten Zustand, aber sie ist schon da. Das heißt, ein Großteil der Investitionen in die Infrastruktur wurde schon getätigt. So, und jetzt kann ich quasi an 2, 3 neuralgischen Punkten kann ich diese Tanks einbauen und kann dadurch sozusagen eine ganz andere Funktion des Netzes sicherstellen. Muss natürlich da, wo das Netz davor manipuliert und zerstört wurde, wieder ausbessern. Aber das ist im Vergleich zum Neubau von so einem Netz natürlich auch ein sehr geringer Kostenanteil dann. Und dann kann ich mit nur zum Beispiel 2, 3 Tanks, kann ich so ein nicht funktionierendes, marodes System wieder reaktivieren zu einem sehr gut funktionierenden System. Und an den Tanks ist das Schöne, dass die wirklich nach einem ganz einfachen Prinzip funktionieren, nämlich ist eigentlich ein 2000 Jahre altes Prinzip von einem römischen Ingenieur namens Vitruv, daher auch der Name Vitruv Water, so ein bisschen
das schon fast gedacht, ja.
Als Hommage, genau, der hat damals nämlich
die
solche
Aquädukte waren ja, die funktionieren heutzutage noch.
Ja, ja, absolut, genau, und der Vitruv, der hat quasi solche Verteilerbecken entwickelt, wie man Wasser, was von so einem Aquädukt zum Beispiel in eine Stadt kommt, dann aufteilen kann nach öffentliche Versorgung oder nach öffentliche Bäder und so weiter, und es waren dann auch so mehrere Kammern, die gemauert wurden mit Wehrüberfällen oder Durchgängen und so weiter. Und nur der hat das Problem, da gab es noch nicht wirklich viele Druckleitungen, sondern nur Freispiegelleitungen. Das heißt, alles Wasser, was wo reinfließt, ist dann plötzlich weg. Und ich habe sozusagen dieses Grundkonzept von ihm genommen und kombiniert mit Schwimmerschiebern, mit Druckrohrleitungen und Ventilen, die wir so heute zur Verfügung haben. Und dadurch ist jetzt was entstanden, was quasi ohne Sensorik, ohne Elektronik funktioniert. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wenn es nicht genug Wasser hat, dann teilt dieser Tank einfach das Wasser stupide nach den eingestellten Verteilsätzen auf. Das heißt, dann wird einfach, jeder bekommt den Anteil, den er bekommen soll. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Dorf genug Wasser hat, dann füllt sich der Dorftank, das Wasser staut sich dann in der Leitung zurück bis in diesen Aufteilbehälter und die Kammer, die diesem Dorf zugeteilt ist, die füllt sich dann auch auf und jetzt fließt nur noch das Wasser zu denen, das sie auch wirklich brauchen und der überschüssige Anteil wird wiederum anteilig an die übrigen Kammern aufgeteilt. Mhm. Und wenn die auch alle genug Wasser haben, dann füllt sich der ganze Tank auf, dann macht der Schwimmerschieber oben zu und dann wird das Wasser zum Tank 1 oben drüber aufgestaut. Das heißt, zur Regenzeit, wenn genug Wasser da ist, sind diese Tanks einfach dauerhaft voll. Die Wehrüberfälle, die eigentlich zur Aufteilung gedacht sind, sind eingestaut und funktionieren nicht mehr, müssen sie aber auch nicht, weil es genug Wasser hat. Und ich habe dann ein ganz normales System wie bei uns und diese Tanks werden dann sozusagen wie kleine Druckunterbrechertanks im System und sobald quasi Wasserknappheit herrscht, fängt automatisch wieder an, das System eine gerechte Aufteilung sicherzustellen. Mhm. Und von der Wartung her ist es einfach, es sind halt Wehrüberfälle ohne bewegliche Teile, das heißt also, es muss nicht viel gewartet werden, natürlich muss ab und zu mal gespült werden, dass die Sedimente rauskommen und so weiter, wenn sich da was ablagern sollte, aber ansonsten ist es eigentlich ein wartungsfreies Teil, ja.
Okay, also das klingt für mich sehr, sehr überzeugend, klingt auch technisch relativ einfach und nachvollziehbar. Der sogenannte Kampf ums Wasser, der tobt ja in einigen Regionen der Welt jetzt schon sehr massiv. Das ist ja ein absolutes Politikum, wie wir alle wissen. Eher so kein europäisches Phänomen, aber die Diskussion um den Brahmaputra oder um den Mekong, auch wo Staaten im Grunde sich schon kurz davor waren, Kriege zu erklären oder Kriege geführt haben für den Zugang zu Wasser, die sind ja nun mal leider Realität. Jetzt hast du ja so ein bisschen so ein Konfliktpotenzial im Kleinen, das du dann da schaffst. Also da ist ein Wasserzugang, da ist Dorf 1, das kriegt im Moment sehr, sehr viel Wasser ab, Dorf 2 weniger, Dorf 3 ganz wenig. Von deiner Lösung sind die Bewohner im Dorf 3 natürlich sehr, sehr überzeugt. Was sagen die im Dorf 1 dazu, die jetzt demnächst nur noch einen Teil ihres Wassers kriegen von vorher?
Ja, das ist eine gute Frage und das Ganze ist aber in der Regel so, dass quasi am Anfang haben natürlich alle viel Wasser, bis dann die erste Trockenzeit kommt, dann hat das erste Dorf noch viel Wasser eigentlich, die haben in dem Fall natürlich kein Interesse, weniger Wasser zu bekommen, aber durch die Manipulationen, die durch die anderen Dörfer stattfinden, ist das System dann irgendwann so marode, dass eigentlich keiner mehr Wasser bekommt. Also es ist dann schon so, dass nach...
Weil die Bewohner im Dorf 3 die Leitung anstechen von...
Genau, Dorf genau. 1. Da wird dann oftmals vorne irgendwie angestochen, in der Hoffnung, dass man dann selber mehr hat oder dann umgeleitet. Also ich habe wirklich sehr, sehr verrückte ja, Rohrleitungsdesigns dort gesehen. Da wird mir dann mit Flipflops und irgendwas da rumgewickelt und irgendwie Plastikschläuche reingesteckt und angeschlossen. Also da gibt es wirklich verrückte Lösungen, die sich, oder was heißt Lösungen, verrückte Manipulationen, die da durchgeführt werden.
Und abgezapft, richtig, geklaut.
Abgezapft, geklaut, genau, absolut, ja. Und das heißt, das System ist halt nach einigen Jahren so marode, dass auch das erste Dorf fast kein Wasser mehr hat, auch wenn es quasi sie das meiste Wasser bekommen könnten. Das heißt, sozusagen, von der Lösung profitieren alle, weil diese Systeme halt dauerhaft funktionieren und nicht manipuliert werden. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, dass quasi Regenzeit, Trockenzeit bedeutet in der Regel nicht, dass ich in der Regenzeit 200 Liter Wasser pro Person habe und in der Trockenzeit null, sondern es ist eher so, in der Trockenzeit sind dann schon noch so 10, 20 Liter pro Person zur Verfügung. Und wenn jetzt die Dorfbewohner wissen, okay, wir haben jetzt für 2 Monate nur diese 10 bis 20 Liter pro Person zur Verfügung, dann kommen die damit schon klar. Man kann sich darauf einstellen. Mhm, okay. Problem ist aber nur, wenn natürlich das erste Dorf weiterhin 200 Liter pro Person bekommt und das letzte Dorf halt null. Das heißt, auch während der Regenzeit ist es dann nicht so, dass die Menschen dann gar kein Wasser haben, sondern man kann sich besser darauf einstellen. Und von daher würde ich sagen, in der Summe profitieren alle. Das ist mal der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil ist, dass wir haben das Ganze so designt, beziehungsweise ich habe die Erfahrung jetzt im Vietnam-Projekt so gemacht, dass wir haben, also ich will mir jetzt nicht anmaßen zu entscheiden, was ist fair, wer bekommt wie viel. Ich würde es als Ingenieur einfach abhängig von der Bevölkerungszahl machen und sagen, wir machen es einfach je nachdem, wie viele Menschen halt in den Dörfern wohnen, wird es halt einfach aufgeteilt. Das wäre jetzt so mein Ansatz, aber das kann ja vor Ort ganz anders sein. Deswegen haben wir es so gemacht, dass sich quasi die Dorfältesten haben sich getroffen an den Tanks und man kann ja von oben reingucken und man sieht ja, wer bekommt wie viel. Also diese Wehrbreiten kann man jetzt in meinem Fall über so Lamellen einstellen.
Ach so, die Leute sehen das richtig, auch ohne Wasserwirtschaftler zu sein.
Genau. Im Vietnam-Projekt waren es noch Betonklötze, die man einstellen kann. Da ist einfach, beim Wehrüberfall ist ja doppelte Breite des Wehrüberfalls, heißt doppeltes Volumen. Also sehr einfach zu verstehen. Und wir haben uns dann quasi mit den beteiligten Dörfern an diesen Tanks getroffen. Und dann haben die Dorfältesten quasi diskutiert, okay, wie wollen wir aufteilen? Das waren dann mitunter laute und hitzige Diskussionen. Aber sie haben zu einem Ergebnis geführt. Und dann gab es ein Handshake zwischen den Beteiligten. Und dann wurde das Ganze so eingestellt. Und das Schöne ist, dass quasi diese Einstellung ist auch nicht in Stein gemeißelt, denn das sind ja, ich sag mal, lösbare Teile, die werden zwar festgeschraubt, aber sie sind lösbar. Das heißt, sollten sich da demografische Änderungen im Laufe der Zeit ergeben, kann man das nochmal umändern. Aber auch zum Beispiel, was oft stattfindet, es gibt eine Hochzeit zwischen zwei Dörfern und alle drei Dörfer sind im Dorf 1 zum Beispiel zur Hochzeit eingeladen, die geht dann in der Regel 3 Tage. Dann braucht natürlich Dorf 2 und 3 kein Wasser und dann kann man für solche, ich sag mal, zeitlich begrenzten Events natürlich auch oben einfach nochmal die Lamellen ändern und alles Wasser in das Dorf umleiten. Also das heißt, es ist auch ein variables System, um auch auf Randbedingungsänderungen agieren zu können.
Das setzt natürlich voraus, dass die Dörfer auch ganz gut miteinander können. Ne? Da fällt mir dieses eine Asterix-Heft ein, das ist vielleicht aber nur für Ältere hier was. Die zwei Dörfer, die nebeneinander im Krieg liegen und dann irgendwann im Wassergraben zuschütten, weil sie dann sich befreundet haben mittlerweile. Das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Lösung oder Geschichte, die glaube ich ja echt, also die wirklich mal auch Dinge ändert und die ein wirkliches Problem lösen kann. Du hast das auch schon mal vorgestellt, habe ich gesehen. Ne? Du hast ja richtig schon im Fernsehen in der Höhle der Löwen oder sowas Ähnlichem das dargestellt und bist da auch sehr weit gekommen.
Genau. Also das war eigentlich so, eigentlich war das Initial, warum ich das mache, was ich heute mache. Es war quasi direkt, nachdem ich mit meinem Uni-Projekt fertig war. Und ich habe so ein bisschen überlegt, ja, was mache ich eigentlich jetzt so, wie will ich jetzt weitermachen? Und jetzt einfach in ein Ingenieurbüro zu gehen, war dann für mich irgendwie, hatte ich nicht so Lust irgendwie. Ich hatte schon noch mal Lust, noch was anderes zu machen. Und dann bin ich über Social Media, bin ich über diesen Wettbewerb gestolpert und habe gesehen, dass in der Jury, da saßen ja Philipp Westermeier, Finn Kliemann, Lea-Sophie Kramer und Tim Melzer.
Ganz bekannte Leute,
Jetzt nicht ganz unbekannte Leute, aber auch in der Konstellation für mich irgendwie habe ich gesagt, hä, was ist denn das? Und das Schöne war, dass dann quasi da mitzumachen war sehr niederschwellig. Also es ging einfach nur darum, man muss ein 60-Sekunden-Video drehen, in dem man erklärt, was man machen will, was ist meine Idee.
Elevator-Pitch
in 60 Sekunden, genau. Und ich habe dann mit meinem alten iPhone und mit ein bisschen Klebeband das Ding an die Wand gepappt und habe mein erstes Selfmade-Video quasi gedreht, habe zum ersten Mal auf meinem Computer iMovie aufgemacht und habe da so ein bisschen mich im Videoschnitt probiert Und habe da mein Video eingereicht und ja, bin dann sozusagen über die verschiedenen Stufen, die es in diesem Wettbewerb gab, bis ins Finale gekommen. Und das war für mich dann so einerseits, ich sag mal so, ja, vom Feedback der Menschen, so das Initiale sagen, okay, das finden die, alle finden das so genial und so gut, da muss ich weitermachen. Ich habe natürlich auch ein bisschen finanzielle Unterstützung dadurch bekommen, durch die Gelder, die ich da gewonnen habe.
Das heißt, der Auftritt war übrigens auch schon eher professionell dann in dem Halbfinale, was ich gesehen habe. Du hattest so ein Modell mit Dörfern, wo man das Wasser reingibt, was sich dann verteilt. Das sah schon ziemlich professionell aus.
Ja, das habe ich in der Garage gebaut, genau. da hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und habe ich mich dann natürlich ein bisschen versucht, da was rauszuhauen. Genau. Und das hat ja auch alles ganz gut funktioniert. Und ja, das war für mich so das Initial, zu sagen, hey, jetzt probier das mal aus und guck, wohin die Reise führt. Und ja, bisher bin ich auf jeden Fall happy, dass ich es gemacht habe. Habe wirklich viele super interessante Leute kennengelernt, mit vielen tollen Menschen im Kontakt gewesen, zu Podcasts eingeladen. Und genau, und jetzt, ja, das Produkt ist quasi, das also bei dem
Produkt Pitch, ist fertig sozusagen, ne?
Genau, bei dem Pitch hatte ich ja noch so einen kleinen 3D-Druck mitgebracht. Das war auch nur ein innenliegendes Teil der Lösung. Und mittlerweile habe ich den ganzen Tank als Edelstahl-Tank quasi fertig, zusammen mit einem Anlagenhersteller bei mir in der Region, der mich dabei unterstützt hat. Habe ein Patent angemeldet für das Produkt, das gerade geprüft wird. Also von daher geht es sozusagen technisch ganz gut voran. Jetzt ist nur noch der nächste Punkt, wo wird der erste Tank auch real eingebaut.
Patentanmeldung wäre jetzt auch ein Tipp gewesen, den wollte ich gerade sagen, du hättest dann sicherlich schon beachtet vorher, Das muss ich als Jurist natürlich auch immer kurz sagen. Du bist bei Dirk Sander in der Impact Factory, den wir auch schon mal hatten vorne dran, der unterstützt ja dich ein Stück weit, also der versucht ja, Leuten mit tollen Ideen auch zu helfen mit seinem finanziellen Know-how und mit seinem geschäftlichen Know-how, was er so hat. Da bist du auch unterwegs, glaube ich, ne?
Genau, ja. Und das ist auch für mich, als Ingenieur, war das, glaube ich, auch einer der großen Hauptgewinne. Denn, also ich bin ja, ich sag mal, Vollblut-Ingenieur. Also alles, was jetzt so mit, ich sag mal, so Sachen wie Business Model, dass es irgendwie sowas wie Accelerator und Inkubatorenprogramme gibt, war mir davor nicht bekannt. Also ich war in dieser
ganzen Startup-Szene. Kann ja nicht alles können, also.
Ja, genau. Ich war in dieser Startup-Szene quasi noch überhaupt nicht drin und über den Wettbewerb bin ich dann da auch so ein bisschen reingerutscht, bin zur Impact Factory gekommen. Und das ist natürlich, war für mich ein Jackpot, weil ich kam da an mit einer, ich will nicht sagen mit einer Idee, eigentlich mit einem fertigen Produkt. Das funktioniert. Ich hatte quasi durch das Vietnam-Projekt schon ein Proof of Concept eigentlich in der Tasche und hatte aber überhaupt keine Ahnung, wie funktioniert ein Business Model, wie funktioniert ein nachhaltiges Business Model, wie ist das Ganze auch, ich will das, also soll ja irgendwie in Richtung Sozialunternehmertum gehen, also wie sind die Randbedingungen da, wie baut man sowas auf, was gibt es für Organisationsstrukturen, was gibt es überhaupt für Firmenarten, also hier mit GmbHs, UGs und so weiter. Also ja, das war für mich, da habe ich super viel gelernt und konnte wirklich sozusagen sehr viel mitnehmen, wie man jetzt aus einer, ich sag mal, einer technischen Idee dann auch wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell macht. Bin ich immer noch dran am Arbeiten, aber da habe ich auf jeden Fall sehr viel, sehr wertvollen Input bekommen.
Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Du bist jetzt an dem Punkt, wo du sagen würdest, dass das Ding funktioniert. Ich weiß, was ich tue. Ich könnte mir Anwendungsfelder vorstellen. Also ich bräuchte auch mal das ein oder andere Projekt, wo einer sagt, ja, wir haben ja auch viele Wasserversorger, die hier zuhören. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum das, glaube ich, total Sinn macht, dass wir uns jetzt hier unterhalten darüber. Menschen, die in Deutschland, aber wahrscheinlich doch auch eher außerhalb von Deutschland Anwendungsfelder und Projekte haben, wo sie sagen, ja, das klingt aber so, als könnte das was sein, was der David Walter gerade erzählt hat, richtig?
Absolut. Also ich bin eigentlich an dem Punkt, ich habe durch dieses Projekt in Vietnam gibt es 6 dieser Bauwerke. Damals waren sie noch aus Beton, nicht aus Edelstahl, aber es gibt 6 dieser Bauwerke, die aktuell 10.000 Menschen mit Wasser versorgen und zwar erfolgreich. Ich habe jetzt die Weiterentwicklung davon hier in der Garage stehen, habe die hydraulisch getestet und die funktioniert wirklich hervorragend. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, hey, ich brauche jetzt eigentlich ein Projekt irgendwo mit den Randbedingungen, im Ausland, wo ich einfach mal 1, 2, 3 von diesen Tanks einbauen kann, wo ich ein bestehendes System, was nicht mehr gut funktioniert oder was quasi einen Bedarf hat, damit anpasse und verbessere, um dann einfach mal noch ein bisschen so, ich sag mal, Betriebskennwerte auch sammeln zu können, vielleicht mal optimieren zu können, aber auch um den ersten realen Use Case zu haben, um zu zeigen, es funktioniert. Das wäre für mich jetzt auf jeden Fall der allerwichtigste nächste Schritt. Also wenn wir da draußen Zuhörer haben, die vielleicht über irgendwelche Kontakte verfügen, wo denken, da kenne ich doch was oder da habe ich doch irgendjemand im Hinterkopf oder ich war schon mal im Urlaub irgendwo, wo ich sowas gesehen habe, wo das passen könnte und habe da Kontakte hin, dann meldet euch gerne bei mir oder bei dir, Arndt.
Ja, gerne. Das wollte ich gerade sagen, lieber David. Coole Sache, sehr spannend. Wir selber gucken auch, hatte ich ja auch versprochen. Wir machen ja auch das ein oder andere. Es ist immer sicherlich gut, sowas im Blick zu behalten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es Anwendungsfelder gibt und dass es Möglichkeiten gibt, das einzusetzen. Irgendwo, jeder, der zuhört, der sich dafür interessiert oder der vielleicht selber unterwegs ist, der ist herzlich aufgerufen, sich zu melden bei David Walter direkt oder gerne auch bei uns übers Eck, überhaupt kein Problem. Wir geben deine Kontaktdaten auch nochmal in die Shownotes rein vom Podcast und werden natürlich auch versuchen, das zu verbreiten, weil es, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache ist. David, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich habe eine Abschlussfrage bei Glasklar, die ich allen stelle. Wenn du dieses Jahr 2022 eine Frage hättest, die du gerne glasklar beantwortet hättest für dich, welche würde das sein?
Gute Frage. Also so spontan muss ich sagen, ich finde, wenn wir nochmal, wir haben ja auch gar nicht über Corona gesprochen, was ja eigentlich ein sehr omnipräsentes Thema ist. Ne?
Also erstmal sind zwei Dinge hier übrigens, wir sind aus dem Gröbsten raus bei Corona, weil mein Gast nicht automatisch über Corona spricht. Und wir sind total unabgeschimpft und spontan.
Ja.
Wir bereiten das nicht vor, weil du jetzt offensichtlich auch überrascht bist. Das ist nochmal für unsere Gäste.
Ja, sehr gut. Genau deswegen würde ich sagen, was, glaube ich, Corona gezeigt hat. Ich sag mal, Corona hat ja nicht nur negative Seiten. Was Corona gezeigt hat, finde ich, wie schnell doch große Probleme gelöst werden können, wenn alle mitmachen. Also ich fand es jetzt gerade auch aus der wissenschaftlichen Welt, jetzt quasi eher die Mediziner und hier Biologen und Chemiker und so weiter, wie viel da geforscht wurde, wie viel Daten da ausgetauscht wurden, wie viel da quasi an allen Ecken gearbeitet und veröffentlicht wurde auf wissenschaftlicher Seite, aber auch finanzielle Mittel von den verschiedenen Ländern, also wie viele, also wie schnell wir quasi diesen Impfstoff entwickelt haben oder es wurden ja mehrere entwickelt. Also wenn es dann doch ein sehr großes Problem gibt, was uns als westliche Welt betrifft, dann ist es offensichtlich doch möglich, dass auch sehr, sehr große Probleme in der Kooperation sehr schnell gelöst werden können. Und ich hoffe mir für 2022, dass man das auch in anderen Themengebieten schafft, weil die Wasserkrise weltweit, die gibt es seit Jahrzehnten. Und da brauchen wir nicht mal neue Lösungen. Es gibt schon super viele alte Lösungen, die da funktionieren würden. Und trotzdem, es wird zwar immer besser und besser, das sieht man ja auch bei den UN-Reports jedes Jahr, aber ich finde, wenn man mal sich anschaut, wie schnell die Corona-Problematik jetzt durch Impfstoffe gelöst wurde, dann habe ich doch die Hoffnung, dass man sich daraus ein bisschen den Drive mitnimmt und auch die anderen großen Probleme, ich meine Wasserknappheit auf der Welt, Hungersnöte in Madagaskar gerade ganz krass, also es gibt wirklich viele krasse Probleme auf der Welt, wo man auch gar nichts Neues erfinden muss oder wo man gar nichts Neues erforschen muss, wo es eigentlich die Lösungen schon ewig gibt. So. Und man muss es irgendwie nur gemeinschaftlich umsetzen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass man da ein bisschen den Drive behält und auch andere Probleme mit so einem Speed irgendwie angehen kann.
Absolut. Finde ich ein super Schlusswort. Dem kann ich mich nur anschließen. Wenn man eines der genannten Probleme zumindest etwas verbessert gelöst bekommt, dann hätten wir schon ein gutes Jahr 2022, was jetzt gerade erst gestartet ist. Lieber David, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich grüße ganz herzlich. Viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank, ebenso.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.